das wirklich geilste Konstrukt, was nicht auf alle passt, die natürlich die Voraussetzungen erfüllen müssen, ist tatsächlich eine Holding-Konstruktion zu bilden mit einer Stiftung an der Spitze.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Ihr Lieben, hat Deutschland noch eine Chance? Ist es in Deutschland überhaupt noch möglich, etwas zu erreichen? Und kannst du in Deutschland noch Unternehmen aufbauen mit einer richtigen Struktur? Eine Person, die auf den Socials sehr hart mit diesem Land ins Gericht geht, ist Stylianos. Stylianos Blusenbach ist Steuerberater, eine Person, die sicherlich polarisiert, das auch bewusst, seine Autoliebe nach außen trägt und heute in meinem Podcast dir Tipps gibt, die du vielleicht nicht mehr von deinem Steuerberater im persönlichen Gespräch bekommst. Er macht's aber im Podcast, weil er so ist, wie er ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuesten Podcast-Folge. Ich hatte sie. Ich glaube, Stylianos auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, nach der Stunde wirst du deutlich intelligenter rausgehen, als du eh schon bist. In dem Sinn. So, ihr Lieben, wir gehen ganz hart ins Thema rein. Ich habe heute Stylianos bei mir, eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Metier Steuerberater. Also wenn du mal was Lustiges sehen möchtest und mit extremem Inhalt, der das sehr, sehr gut rüberbringt, dann geh mal auf seinen TikTok-Kanal oder auf YouTube oder natürlich bei Instagram. Da haut Stylianos Sachen raus, da würden andere Steuerberater wahrscheinlich tot vom Stuhl fallen. Dementsprechend haue ich auch die erste Frage raus. Gute versus schlechter Steuerberater, wo liegen da die Kennzeichen?
Ich glaube, es gibt keine guten oder schlechten Steuerberater. Es ist wirklich eine Sache, glaube ich, die vom Mandanten, von der Mandantenperspektive. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Mandanten kommen zu uns und sagen, hast du einen Stock im Arsch? Ich sage, okay, du kennst meinen Kanal nicht.
Das stimmt.
Punkt eins. Dann sagt er, arbeitest du fürs Finanzamt? Ich sage, ja, ich bin der Handlanger des Finanzamts. Also das sind so ein bisschen die Erfahrungen, die Mandanten sammeln. Und natürlich, wenn die so Themen werfen, warum bezahle ich in Deutschland so viel Steuern? Meine klassische Antwort, du bist in Deutschland. Also ich gehe erstmal gar nicht so drauf ein, ja, was die eigentlich, ich verstehe schon natürlich, worum es geht, aber und da geht's schon los. Ich kann ja sagen, in unserer Ausbildung gibt es keine Steuergestaltungsberatung. Warum? Wer macht die Prüfung? Das Finanzamt. Wer bereitet die Prüfung vor? Das Finanzamt. Wer sitzt da oben als Chef? Das Finanzamt zum Schluss. Es ist jetzt immer das Finanzamt. Das heißt, die wollen eigentlich für sich wenig Arbeit. Und jetzt ist es tatsächlich so, Beamte sind nicht dafür bekannt, dass sie richtig motiviert, über 40 Stunden, am Wochenende wie wir und so weiter und so weiter. Ist jetzt kein Dissen oder so, ist einfach die Wahrheit. So. Und die wollen natürlich, dass du als Steuerberater so geil, wie es geht, deklarierst, so viel Steuern abziehen von den Menschen, wie es nur geht und das war's. So. Und dann sage ich dem Mandanten, okay, das wolltest du wahrscheinlich von mir hören, das bin ich nicht. Ne? Nein, das habe ich schon gehört, du bist sowas nicht. Ich sag genau. Und das ist so ein bisschen diese Kunst. Und du hast auch natürlich im Alltag Compliance. Du wirst ja verrückt als Steuerberater. Hör mal, wir sind gerade, ich habe die Katharina heute mit, meine Prinzessin. Wir haben bis zum 30. April, heute ist der, ich weiß es gar nicht.
Zweiter Mai
haben wir heute, so 2. Mai. Wir sind am 30. fertig geworden für unzählige Mandanten noch für das Jahr 2024. Da war die Frist zu Ende. Das heißt, Compliance bedeutet für uns, du musst natürlich alle Sachverhalte ermitteln, richtig deklarieren, fristgerecht abgeben und jetzt am 10. Mai Umsatzsteuervoranmeldungen. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf hier. Nee. So, und dieses ganze Konstrukt, das hält Steuerberater natürlich auf Trab. Und jetzt noch was. Kennst du einen armen Steuerberater? Ich nicht.
Oh doch, ich kenne ein paar.
Echt?
Ja, es gibt mit
Kollegen, meldet euch bei mir. Ich mache euch reich tatsächlich und die Fernsehsendung wird genau dieses Thema sein. Nein, ich kenne eigentlich keine armen Steuerberater. Worauf ich hinaus will, ist, mit Buchhaltung und Jahresabschluss, das Klassische, 80% deines Umsatzes machen so die meisten Steuerberater. Und hast schon mal einen Steuerberater buchen sehen? Ich kann's nicht. Ich mache nichts in DATEV, mache einen Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, der Kollege, der feiert sich an der Zeit und die Kolleginnen oder die Mitarbeiter, die er hat, die arbeiten das ab. Und am Jahresabschluss, ganz ehrlich, wenn meine Prinzessin zum Beispiel den Jahresabschluss gemacht hat, dann ist ihre Buchhaltung vorher schon so geil, dass wir in 10 Minuten quasi alles schon mal durchsprechen können und das war's. Das heißt, du verdienst 80% deiner Millionen Umsätze oder was du machst mit gar nichts als Steuerberater. Ich übertreibe jetzt ein bisschen,
ja, aber
das,
aber genau
das der ist Punkt. Der Fokus.
Ja, das ist genau der Punkt, wo ich sage, es gibt arme Steuerberater, weil du hast jetzt mit einer Frau, die übrigens hinter der Kamera sitzt und wenn sie mal reingrätscht, liegt es daran, weil irgendwie unsere Klamotten nicht 100% passen. Okay, da passt du auf ihr Mann auf. Ich habe gesagt, mach das, ist kein Problem. Das den Podcast noch mehr auf, du. Aber ich kritisiere genau den Punkt. Also viele Steuerberater geben halt sehr viel Arbeit ab an die Mitarbeiter. Sie sind herausragend ausgebildet. Also ich glaube, es gibt in Deutschland im Bereich Steuerfachangestellte, niemanden, der so fachlich spezialisiert ist wie diese Mitarbeiter.
Die schwerste Ausbildung der Welt
volle Lotte.
Ist der Steuerfachangestellte, muss man tatsächlich sagen. Ja.
Aber die kriegen nicht genug Geld. Ja. Das heißt, auf gut Deutsch, die wandern ab in die Privatwirtschaft.
Ja.
Und dann ist es so, dass sie auch noch die Verantwortung vom Steuerberater bekommen und sich viele gar gar nicht mehr die Arbeit machen, das, was dann gebucht wurde, wirklich in die Realität zu bringen und als Steuerberater nochmal seine Meinung und auch unternehmerisches Denken dazu zu geben. Und da gebe ich dir recht, da feiern die sich. Damit verdienst du gutes Geld, obwohl jemand anders die Arbeit macht. Aber die könnten noch viel mehr Geld verdienen, wenn sie das unternehmerische Denken noch mit unterbringen würden. Und der Kunde kriegt das halt hingeklatscht, so nach dem Motto, ja, das wird schon passen. Und in Wirklichkeit hat es die Buchhaltung im Endeffekt zu Ende gebracht.
Ja, 100%. Und du schreibst ja auch jeden Monat deine Lastschriften, die sind ja automatisiert. Hör mal, du druckst Geld, Punkt. Mhm. Ich sage jetzt wirklich kritisch, wie es ist, wir Steuerberater drucken Geld. Das, wie Notare. Notare aber nicht so viel wie wir, muss man auch mal dazu sagen. Obwohl der Notar wahrscheinlich der mit dem Monopol, mit dem Staatsmonopol ist. Bei uns im Kreis Heinsberg zum Beispiel, da gibt es ein paar wenige Notare und die machen alle 1 Million mindestens Umsatz, 400.000 Gewinn. Nee. Das sind so die Größen, wo wir uns da bewegen. Und deine Frage war jetzt, kann man denen was vorwerfen? Nein, grundsätzlich nicht, weil die sind ja schon vom Mindset, von ihrer Ausbildung leider Gottes genau in diesen Weg. Und wie wirst du überhaupt Steuerberater? Hör mal, die meisten von uns, die allermeisten, ich habe ja auch in der Wirtschaftsprüfung angefangen, ja, und habe natürlich dort erstmal klassisch diese Jahre gemacht, weil du musst ja nach dem Studium ein paar Jahre machen. Zu meiner Zeit waren es 3 Jahre, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, bei mir ist es schon ein bisschen her. 3 Jahre Berufspraxis, dann wirst du ins Steuerberaterexamen geschickt, dann ins Wirtschaftsprüferexamen geschickt und dann bist du irgendwie jemand mit einem Examen, Tapete an der Wand, aber du kannst nichts. Du kannst null, gar nichts, weil du bist ja eigentlich nicht, sagen wir mal, ausgebildet worden, Gestaltung, wirklich Gestaltung, ja. Steuer, selbst die Steuerdeklaration hast du ja nicht mal gelernt. Ja. Also so ist erstmal der Weg eines Steuerberaters. Kritik und Lob, ohne jetzt die irgendwie zu sehr zu dissen, aber jeder Steuerberater weiß das. Und viele von den Kollegen schreiben mich tatsächlich an. Die haben tatsächlich gar kein Problem, mir zu schreiben ständig.
Mhm. Ja, wär dämlich, wenn sie nicht schreiben. Ich meine, Meinungsaustausch ist ja nicht der verkehrteste.
Absolut,
ne?
Absolut.
Jetzt müssen wir mal über dich reden.
Ja.
Also ich bin ja ganz hart reingegangen, ne? Guter, schlechter Steuerberater. Du hast schon relativ viel erzählt. Aber du bist ja jemand, der öffentlich das System Deutschland kritisiert. Das ist der erste Punkt.
Ja.
Der das noch dazu auch medial im Fernsehen macht. Du hast vorhin von einer Show gesprochen, können wir mal drüber sprechen. Das kommt ja was Neues von dir. Und du warst ja schon mal im Fernsehen. Das heißt, du bist als Steuerberater in ein Medium gegangen, wo die meisten Steuerberater sagen, wo ist das Kruzifix und wo ist das Weihwasser? Also lass mich mal mit dem Fernsehen in Ruhe. Du hast es trotzdem gemacht.
Ja.
Wie wird man oder wie bist du dein Werdegang, wie bist du zu diesen ganzen Themen gekommen? Also warum um alles in der Welt warst du im Fernsehen und 200.000 Menschen davor nicht als Steuerberater?
Genau. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Steuerberater in Deutschland. Ich kenne also wirklich keinen Kollegen, aber es wird die geben, reine Steuerberater, die bei Gericht Privatinsolvenzverfahren machen. Ich mache sowas. Mhm. So war mein Einstieg, bevor RTL mich bei Raus aus den Schulden entdeckt hat und ich dort diesen Pilotfilm leider in der Corona-Zeit machen durfte, wo alles im Lockdown war. Ja. Ich konnte nicht wie Peter Zwegert so geile Termine machen mit Versicherern, mit Bankern, mit Immobilienvermietern und so weiter, um die Leute da rauszuholen. Und dann kam noch eine Gesetzesänderung. Früher hast du 6-7 Jahre gebraucht, um da rauszukommen. Heute bist du nach 3 Jahren spätestens raus. Dann bist du kein seriöser Berater, wenn du dem Kunden dann erzählst, hör mal, wir zahlen ein bisschen zurück und bla bla. Alles Quatsch, wir machen die Inso und fertig und du fährst trotzdem deine S-Klasse. Tatsächlich. Aber spreche mich bitte nicht an, ich mache das nicht mehr, denn da habe ich natürlich mit sehr armen Menschen zu tun mittlerweile, die unser Honorar gar nicht zahlen können und die Mandanten mussten immer mein Honorar zahlen, das habe ich nicht vom Staat bekommen, im Gegensatz zu katholische Kirche, AWO etc., die bekommen tatsächlich das Honorar vom Staat.
Mhm.
Das war die Vorgeschichte
und
das war im Jahr 2020. Dann haben wir das gemacht, 2021 und 2022 hat RTL die Sendung auch geschickt und rausgeschickt, 2 Stunden, Primetime und so weiter. Und dann habe ich sehr schnell entdeckt für mich TikTok. Durch ein wirklich, darf ich das sagen, richtig
raus,
klar,
wie
es ist. Ich sage, Katharina, kann ich dieses verdammt arrogante, abgefuckte Video raushauen auf TikTok? Weil ich habe gehört, TikTok ist nur was für kleine Kinder. Und was habe ich gedreht, ne? Und Katharina sagt, hau raus, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Da wirst du niemals einen einzigen Kunden akquirieren. Und weißt du, wie das Video war? Mhm. Die Katharina ist ja meine Fahrerin zugleich, du kennst das. Wir haben eine S-Klasse, ein S65 Viersitzer.
Mhm.
Und ich sitze immer hinten rechts, da, wo man schön liegen kann.
Mhm.
Katharina fährt, Videokameras aufgebaut. Und dann mein erster Satz war, wenn du mich anrufst und mich fragst, was ich koste, dann lege ich auf.
So richtig so?
Verstehst du, weil unser Preis, der ist sehr individuell, der kann zu dir passen, Ja. Existenzgründe machen wir gar nicht, weil ich sagte, wenn ich dir 1000 Euro die Stunde abnehmen müsste, im Vergleich zu allem, was ich mache, das will ich dir gar nicht abnehmen, du kannst es dir nicht leisten, komm später wieder. Und die meisten sagen dann aber auch, ja, aber ist doch nicht besser, ich habe von Anfang an so einen coolen Steuerberater, der mir die ganzen Strukturen zeigt, die ganzen Wege zeigt, damit ich nachher nicht teuer reparieren muss. Ja, sage ich, aber ich mache das nicht. So, dieses Video ging raus, es ging viral, die Kommentare, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, was Hate ist.
Ja.
Ey, die haben geschrieben, die haben das da, ich war da für mich Realsatire, Mensch, war totale Realsatire. Was für ein arrogantes Arschloch, also ein bisschen lieber, sonst wären die Kommentare gesperrt, aber das kam so. Und manche natürlich auch, boah, ich feiere das, wenn jemand sowas raushaut, der kann bestimmt was. Also es war ziemlich polarisierend. Das Video hat, ich glaube, 2000 Follower generiert.
Ja.
Dann habe ich es erstmal rausgenommen, das ist bis heute offline, ich schäme mich dafür. Aber so bin ich überhaupt mal in diese Welt gekommen und heute, glaube ich, der einzige bestellte Steuerberater in Deutschland mit blauem Haken.
Ja, ja, ich
es gibt keinen bestellten Steuerberater auf TikTok mit blauem Haken. Bin ich alleine. Tatsächlich. Und jetzt kam dann noch der Jenke. Ihr kennt vielleicht den Jenke-Report.
Ja, von RTL.
Und den Jenke habe ich dann ProSieben. Und den Jenke habe ich dann, ist nicht schlimm, ist sowieso alles irrelevant. Alles haben wir ja gesehen, seit Ben Unscripted wurde, den Björn Höcke da interviewt hat.
Boah, krass. Kurzer Sidestep.
Ja, ja.
Ich fand es sehr, sehr crazy. Es gibt ja von März ein Interview auf ARD, glaube ich, in ARD YouTube. Ja. Da hat es nach einem halben Jahr waren da, glaube ich, 160.000 Views drauf.
Ich habe einen Screenshot gemacht, extra für dich. Ich kann die Zahlen sogar genau nennen, wenn du willst.
Echt?
Ja, unterirdisch. Und unterirdisch.
890 hat man heute Morgen. 890.000 Views in 19 Stunden oder so. Nee, in zwei Tagen.
2,1 Millionen Views, das sind die neuesten Zahlen, weil ich schon angefragt worden bin.
Okay.
2,1 Millionen Views. Er hat 95% positive Kommentare.
Ja,
warum? 95, wir reden hier fünfstellig. Wir reden nicht hier wie Friedrich Merz, unser Bundeskanzler. Hammer, absolut Hammer. So, ich habe den Jenke in Dubai getroffen. Er wurde mir vorgestellt, ein sehr, sehr feiner Mensch. Wirklich total natürlich, so wie er ist. Und dann habe ich dem erzählt, was ich gemacht habe, ob er nicht Bock hätte, mit mir eine Sendung zu machen. Du musst als Steuerberater da aktiv reingehen. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, wir machen ein paar Bilder in Dubai. Das war ziemlich kurzfristig, weil die reisten schon ab. Aber dann komme ich nach Deutschland, ist den ganzen Tag zu mir in die Kanzlei gekommen, nach Heinsberg. Und dann haben wir mit dem blauen Ferrari, müsst ihr euch mal angucken, ProSieben sendet das also auch oft tatsächlich, 3 Minuten, das ist ziemlich viel. Und dann haben wir darüber erzählt, raus aus Deutschland. Aber dieser Titel ist zu negativ, weil ich selber werde niemals raus aus Deutschland gehen, weil ich liebe Deutschland, das ist mein Land. Ja, ihr Linksgrünen, könnt ihr hören, ich liebe Deutschland. Und ich habe einen Griechenpass auch noch dazu und ich bin Passdeutsch.
Das wollte ich noch reinschmeißen. Du bezeichnest dich als Passdeutscher, aber das muss man dann später nochmal erklären.
Erklär ich dir. Aber wir wollen ja auch hier mal ein bisschen aufwecken. Schau mal, ich bin ja vielleicht gar nicht so ein Arschloch, wie man denkt. Bin ich nicht. Warum mache ich das Ganze? Ich versuche euch ja ein bisschen mal aufzuwecken. Ich versuche euch mal Impulse zu geben, nachzudenken. Kann das alles sein? Ich zum Beispiel hau raus, du glaubst an Flacherde? Du glaubst an Chemtrails und so, oder? Ich hau das so raus, um euch zu triggern, zum Überlegen, weil das hat ja in Deutschland gar nicht mehr stattgefunden. Und der Jenke meint zu mir, komm, wir hauen mal 3 Minuten raus, finanzielle Bildung Deutschlands. Wegzugsbesteuerung, Entstrickungssteuer, was es da alles gibt. Warum bist du im Burj Khalifa? Warum bist du in Deutschland? Was machst du eigentlich? Warum gehen so viele Leute hier weg? Sind es die Steuern? Nein, die Steuern sind es nicht. Und das haben wir dann gedreht und dann ist Endemol auf mich zugekommen und die haben gesagt, komm Stylianos, wir machen so ein Ding raus aus den Schulden, sowas wie Höhle der Löwen, reich und reicher, wie mache ich dich reich, dein Netzwerk Burj Khalifa, Dubai, Deutschland. Gerade ist es ja out, weil wir ja, wir haben glaube ich die Reisewarnung, Dubai ist vor 2 Tagen aufgehoben worden, seit 4 Wochen fallen keine Bomben und so mehr. Ne? Also ich denke mal schon, Amerika ist definitiv durch mit dem ganzen Thema, er muss sich jetzt noch im Amt halten, ja? Das ist ein anderes Thema und Dubai geht wieder voll on und Endemol sagt, wir haben versucht, die Sendung umzuschreiben mit dir, also diese Staffel umzuschreiben, quasi Monaco, Liechtenstein, Schweiz, Deutschland, nein, wir halten ein Dubai fest und ich habe gesagt, lieber Chef von Endemol, ich darf den Namen jetzt nicht nennen, weil der ist wirklich im Hintergrund, ich habe gesagt, pass auf, diese Woche, Katja, haben 3 Familien, haben wir beraten mit Dubai und Auswandern, 3 Familien, also die Leute, die sagen ganz klar, ich sterbe lieber in Dubai, ja, von etwas, was kommen kann, was nicht kommt, als wie in Deutschland, in irgendeiner Bahn, auf einer Straße und wo auch immer. Und ich kann dir sagen, das sind wirklich nicht nur Einzelfälle, das kann passieren. Oder Kinder schlagen sich auf dem Spielplatz. Hör mal, wir kriegen das ja mit als Steuerberater. Und die Kinder sagen dir, das ist normal, Jörg.
Ich weiß.
Das ist doch nicht normal, das ist nicht normal.
Komm, lass uns mal überlegen, was stört dich denn als Passdeutscher
ja
explizit an Deutschland und warum?
Also, Triggerwort Passdeutsch. Aber meine Eltern sind keine Deutschen, das sind Griechen. Deswegen ist es für mich ein Passdeutsch. Ich bin stolz, diesen Pass zu haben. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein mit diesem Pass als Grieche. Was stört mich an deutscher Mensch? Guck mal, wir haben so tolle, fleißige Menschen. Mein Vater kam ja als Gastarbeiter Ende 60, Anfang 70 nach Deutschland. Mit vielen Türken, die ich liebe, Italiener, Portugiesen, die ganzen Ausländer, die wir lieben. Alle dabei. So. Und was haben die gemacht? Die Menschen gingen in die Fabrik. Mhm. Ich habe meinen Vater nie gesehen. Er war in der Fabrik am Arbeiten, wie viele seiner Gastarbeiterkollegen auch. So. Und heute kommen halt auch andere Menschen zu uns. Ich will es mal wirklich sehr höflich formulieren, damit uns das YouTube-Video nicht gesperrt wird. Auch aus anderen Kulturen. Wobei ein Türke ein Moslem war. Der war quasi von der Religion ja schon etwas anderes, aber der war angepasst. Die haben die Sprache gelernt, die haben sich integriert, die haben Steuern bezahlt, ihre Kinder haben hier ihre Ausbildung gemacht, die haben sich als Deutsche gefühlt, ja. Und dieses vermisse ich natürlich.
Du, ich sag dir, ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Also, wir haben es ja vorhin von Ben Ungescripted angesprochen. Eine Aussage, die ist mir hängen geblieben, und zwar, es geht gar nicht darum, die Migration zu begrenzen, das ist gar nicht mal das Problem, sondern das Wohlfühloase Deutschland abzuschaffen. Also, ich glaube, in dem,
die Hängematte meinst.
Genau, in diesem Podcast sagt Höcke, nur noch Brot, Wasser und Seife oder irgend sowas. Das ist zwar sehr hart formuliert, aber sagt das aus, was er damit meint und was auch, glaube ich, jetzt nichts Verkehrtes ist. Dein Papa, als gekommen ist, hat gearbeitet, er musste im Endeffekt hier etwas dafür schaffen für dieses Land. Und wenn du
Kindergeld 25 Mark. Pass auf, 25 Mark, ja. Wer das noch weiß. Was willst du mit 25 Mark, 12 Euro?
Genau, und das ist genau der Punkt. Wenn du etwas schaffst für ein Land, dann wird dieses Land auch deine Heimat, weil du etwas aufgebaut hast. 100%. Wenn du aber hierher kommst und dich in die Hängematte legst und einfach sagst, wo ist rechts und links die Weintrauben und der Rest, dann kann da nichts draus werden aus dieser Konstruktion. Ja. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die Deutschland als Heimat sehen wollen und von außen kommen, nicht die Probleme sind, wenn sie etwas schaffen wollen.
Nein.
Sondern es sind die, die daherkommen und sagen, ist mir scheißegal, ob Deutschland oder Frankreich oder irgendwo anders. Ja. Hauptsache, ich bin weg aus meinem Land. Und zwar nicht, weil ich da unten verfolgt werde, sondern weil es da einfach einfacher ist, Geld zu verdienen.
Ja.
Dieser kriminelle Hintergrund, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ist es so oder nicht. Aber wir haben in Deutschland halt eine sehr hohe Kriminalitätsrate, auch im Zuwanderungsbereich. Und das ist halt einfach Fakt. Da kannst du jetzt auch, von mir aus, haten mich die Linken wieder. Aber es ist halt einfach so.
Das ist so.
Und dementsprechend ist es halt, diese Hängematte, wenn man wegnehmen würde, wäre alles kein Problem. Dann dürften auch gerne hier Leute, die für das Land was tun wollen, wie dein Vater ist ja auch, du bist dann auch als Passdeutscher jetzt hier. Ja. Wo ist das Problem, wenn sowas passiert?
Absolut.
Das Problem ist ein anderes.
Und ich sag dir noch was. Mich feiern unfassbar viele AfD-Wähler. Mhm. Ich bin Grieche, ich sag das auch, und ich habe eine russische Frau. Mhm. Muss man mal vorstellen. Wir sind also Ausländer. Und es ist wirklich ein Narrativ, dass AfD gegen Ausländer schießt. Mhm. Mich schreiben so viele Menschen an, aber wir betreuen auch Mandanten wirklich. Linkes Spektrum, Stadtrat. Ja. Kein Witz, Stadtrat, links. SPD, Grüne. Ein ganz, ganz guter Freund von mir ist im Stadtrat der Grünen. Ich will dir nur mal sagen.
Lass dich bekehren, aber sorry.
Nein, er braucht sich nicht bekehren. Aber pass auf, diese zwischenmenschliche Ebene. Wenn du ganz normal, wie in einer Demokratie, was üblich sein sollte, den Diskurs zulässt.
Gebe ich dir recht.
Hör mal, da spielt es keine Rolle, von welcher Partei du kommst. Weil, jetzt kommt ein sehr krasser Satz für unsere Politiker und dann steige ich meinen Zahlen ein. Mhm. Die Parteien sind nicht die Lösung. Das ist, der Pferdefuß stimmt auch. Die AfD wird nicht die Lösung sein, die CDU ist nicht die Lösung, die Linken, die Grünen. Weil das Gesetz, das Grundgesetz so angelegt ist, dass eine Parteiendemokratie besteht. Mhm. Schau mal, wir dürfen eine Partei wählen, haben wir auch gemacht. Jetzt ist ja auch klar, Fritze Merz, wie er genannt wird, ich glaube, Herr Bundeskanzler Friedrich Merz will es korrigieren, war jetzt nicht unbedingt respektiert, sondern der hat Sachen versprochen. Das ist auch sein gutes Recht, weil das Gesetz erlaubt einem Politiker zu versprechen, was er will. Und wenn der Mensch gebildet wäre, würde er es wissen. Er hat keine Haftung dafür, in dem Sinne, wenn du es nicht machst, dann kann der Wähler, was er vorher machen kann, ihn wählen, ihn abwählen. Mhm. Unsere Institution ist so nicht aufgebaut. Du gibst deine Stimme im wahrsten Sinne des Wortes ab. Mhm. BSW kämpft gerade darum, ist richtig gezählt worden. Man hat schon gesehen, nein. Also du siehst auch in unserer superleinen, feinen Demokratie gibt es natürlich Schwächen wie überall auf der Welt, ja. Und das ist das Problem der Parteiendemokratie. Man müsste vielleicht mehr wirklich den Willen zulassen. Derart Beispiel. Friedrich Merz verspricht dies, das, keine Steuererhöhung, genauso Söder und so weiter. Und jetzt dürfte das Volk, wo diese Versprechen gebrochen werden, ihn auch abwählen dürfen. Mhm. Das wäre ein sehr krasser Mechanismus, ohne ihm persönliche Finanzierung finanzielle Haftung zu geben dafür, aber die Haftung, die er übernehmen muss, ist, das Volk darf dich abwählen.
Ja.
Und das sollte doch mal bitte Einzug halten.
Ja. Es öffnet natürlich auch Tür und Tor in Bezug auf, wie lange braucht etwas, bis etwas in die Realität kommt. Ne? Natürlich sind das harte Versprechen, die gegeben wurden und harte Versprechen, die auch gebrochen wurden, da gebe ich dir schon recht. Allerdings, wenn wir jetzt mal über das Thema fachlich reden, zum Beispiel eine Steuerstruktur, ne, wenn du jetzt ein Mandat versprichst und sagst, hey, wir bringen dich nach Dubai, wir bringen dich über eine Holdingstruktur übers Eck nach Dubai und das dauert halt einfach 3 Jahre und das Mandat dann auf einmal sagen kann, fick dich ins Knie, das funktioniert so nicht, dann ist es politisch schwierig, wenn der nach 2 Jahren sagen darf, okay, komm, also wir wählen ihn jetzt ab, weil er hat alles im Endeffekt dann umgesetzt. Da ist schon sehr viel Diskrepanz zwischen den Themen, da muss man schon gucken, wie man es macht, aber ich gebe dir recht, es ist einfach zu viel versprechender und zu wenig Umsetzungswille. Das kritisiere ich. Also wenn ich wenigstens Wille erkennen würde in der jetzigen Regierung, das, was versprochen wurde, irgendwie in die Realität zu bringen, aber man versucht, den Willen, den man gezeigt hat, zu erklären, aber in die Umsetzung bringt man nicht, weil auf der anderen Seite ein politisches System spielt, ein linkes System, das einfach so sehr zieht und so sehr Ideologien in den Vordergrund schiebt und man sich nicht löst von diesen Ideologien. Und das ist mein größter Kritikpunkt an der aktuellen Regierung. Ideologisches Denken, und es wird nicht weggezogen, sondern es wird durchgezogen.
Und ich spreche jetzt mal für die Linken, hört ihr von mir sehr selten. Aber ihr lieben Linken, wenn ihr diese Gesetze, die ihr gemacht habt, so stehen lasst und immer noch so weiter schlecht regiert, wie ihr es tut, die Leute belastet, dieser Tankrabatt, wir haben gestern getankt, bei uns kam der nicht an, dann ist es doch so, dass das Volk irgendwann wird so unzufrieden sein. Und wenn wir von Demokratie und ehrlichen Wahlen mal ausgehen, das mal unterstellen, was wird dann eine Partei, stellt euch mal vor, die AfD kommt dann an die Macht mit absoluter Mehrheit, weil die gerade sehr undemokratisch die ganze Zeit gedisst wird und irgendwelche Brandmauern, die es überhaupt nicht gibt in der Verfassung, ja? Was machen die dann mit euch? Schaut mal nach Amerika, was gerade los ist. Was passiert, wenn ihr die Gesetze so aufbaut, solche Mauern baut und dann gewinnen aber angeblich die Falschen? Schaut euch mal, was in Amerika los ist. 5000 Soldaten kommen jetzt aus Deutschland weg. Wir haben viele Mandanten, Kaiserslautern und so die Ecke. Das ist ein Wirtschaftsfaktor.
Was
da. Und aus Spanien sollen die weg, weil Trump gesagt hat, ja, der spanische Ministerpräsident, der hat uns nicht lieb gehabt. Ne? Mhm. Also ich will damit sagen, wir müssen mal wieder zurück in die wirkliche Mitte, weil es gibt keine Mitte. Das ist nur ein Narrativ. Es gibt keine Mitte, demokratische Mitte und so ein Bullshit. Unsere Demokratie, alles Bullshit. Es gibt keine Mitte mehr. Es gibt nur noch die Guten und die Schlechten. Und jetzt muss ich überlegen, wer ist links und wer ist rechts. Genau. Könnt ihr selber überlegen. Es gibt nur noch die Guten und die Schlechten. Dazwischen, wisst ihr, wer dazwischen ist? Das bin ich, Volk, der Jörg und die Katharina da hinten, weil wir dürfen wählen, wir sind nicht politisch aktiv und ich bin auch in keiner AfD als Parteigenosse, so bin ich nicht, werde ich nicht, weil es ist nicht die Lösung. Parteien sind nicht die Lösung. Wisst ihr, was die Lösungen sind? Die Lösungen sind Influencer, starke Social Media, hat man jetzt bei Balance Scripted gesehen, dass man da Leute mitzieht, mitgehen lässt, ein TV-Format, weil mir wurde ja schon Schutz angeboten, tatsächlich von wirklichen Freunden, Diplomatenfreunden, die habe ich ja auch. Die haben mir gesagt, wenn du sowas wirklich machst, du brauchst Schutz. Weil es werden definitiv manche Leute, ist ja klar, die NGOs, was die Geld bekommen. Wir selber als Steuerberater, ich oute mich jetzt, Mensch. Ich verdiene scheiß Geld daran. Wirklich? Warum? Dass ein NGO Geld vom Staat bekommt, um seine politische Gesinnung durchzusetzen, wodurch verdiene ich das Geld? Weil die brauchen natürlich auch einen Steuerberater, verstehst du? Und ich als Steuerberater unterscheide nicht guter NGO, schlechter NGO, aber ich sehe zum Beispiel nicht, also unbegleitete, jetzt sage ich wirklich was Krasses, musst du gucken, ob das Sinn ist, weil ich sehe es in der Praxis, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ein Mandant in Hamburg, ein Mandant in NRW. Schätzt mal, wie viel Gewinn die damit machen. Mehr wie ein Steuerberater. Und jetzt frage ich mich, woher kommt dieses Geld? Durch Leistung? Woher kommt das? Haben die Haftung dafür? Nein. Verdienen also ein Schweinegeld damit. Und das ist genau der Punkt.
Lass uns mal auf ein anderes Thema rumschwenken, weil zur Politik komme ich später nochmal zurück.
Ja.
Lass uns mal über die richtige Steuerstruktur reden. Also ich bin ja ein Fan von Deutschland, so wie du.
Ich auch.
Sag, ich definitiv. Werde auch immer in Deutschland bleiben.
Absolut.
Auch wenn ich gerade echt genervt bin, aber ich bin teilweise echt genervt von der Politik.
Aber wir kämpfen ja für Deutschland mit diesem Content. Das ist ja genau der Punkt.
Lass uns mal drüber sprechen, was ein Unternehmer machen muss, um die richtige Struktur zu haben. Gibt's die richtige Struktur? Also du als Steuerberater, ich gebe da nochmal Antwort drauf, was sagst du als Steuerberater, gibt es die richtige Struktur und was ist richtig aufgestellt als Unternehmer?
Ja, genau. Also wenn man einen Steuerberater rantritt und von ihm eine richtige Struktur verlangt, dann sind die meisten Mandanten verwundert, dass ich sage, es geht erstmal nicht um Steuern. Bist du auch irritiert, wenn ich dir das sage?
Das sehe ich genauso.
So, es geht de facto geht's um Vermögensschutz. Und da ich ja auch Insolvenzrecht mache, geht es natürlich um eine Insolvenzversicherung, deine eigene Bank zu schaffen und Vermögensschutz. Und das wirklich geilste Konstrukt, was nicht auf alle passt, aber auf ganz, ganz viele passt, die natürlich die Voraussetzungen erfüllen müssen, ist tatsächlich eine Holdingkonstruktion zu bilden mit einer Stiftung an der Spitze. Das ist für mich so die, da wo du hinarbeiten solltest. Und wenn es deine Intellektualität erlaubt, dann machst du eine Stiftung in Liechtenstein aktuell und nicht eine Stiftung in Deutschland. Warum? Weil wenn man eine Stiftung in Liechtenstein hat, hat man seine ganzen operativen Gesellschaften in Deutschland. Du musst auch gar nicht erstmal weg aus Deutschland. Du bleibst in Deutschland. Deine produktiven Kapitalgesellschaften verdienen Geld. Eine davon ist zum Beispiel eine vermögensverwaltende GmbH. Ab dem Jahre 32 wissen wir, wenn die Linken das jetzt nicht ändern, denn die planen ja massivste Steuererhöhungen wieder. Aber aktuelle Gesetzeslage ist, im Jahr 2032 haben wir 10% Körperschaftssteuer und keine Gewerbesteuer. Bei der vermögensverwaltenden GmbH fällt keine Gewerbe. 10%. Das ist eine Steueroase. Pass auf. Ist so. Und du kannst genau überlegen, welche Immobilien du da packst, aber wäre vielleicht mal ein gesondertes Video, wie man sowas macht, aber du siehst schon. Das heißt, du hast mehrere operative Gesellschaften, aber jetzt mal zum Punkt. Der Witz ist, du kannst dir diesen Shit, den du da unten nur mit 10% versteuert hast, legal nach Liechtenstein ausschütten. Und nur ein Kick für dich. Und wenn du dann auswanderst im richtigen Moment, etwas später tatsächlich, kannst du dir aus Liechtenstein den Shit wieder steuerfrei weiter ausschütten.
Ich habe ja schon ein Video drin mit einem Steuerberater mit Blaugold. Da geht es um das Thema Stiftung und zwar im Detail. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch immer sage. Die Leute fragen immer, Holding oder Stiftung, sage ich nennen. Holding mit Stiftung, da können wir drüber diskutieren. Es gibt nicht die eine richtige Struktur, das ist so immer meine Antwort drauf. Und wie du schon richtig sagst, Steuern sparen. Vermögenssicherung ist das eine. Die meisten Deutschen raffen gar nicht, dass sie ihr Vermögen, sie sagen, sie gründen eine GmbH, um ihr Vermögen zu sichern, lassen ihr Vermögen aber komplett in der Firma, kehren das nicht aus. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. 99% der Menschen, wenn ich mir auf Northstarter Firmen anschaue, haben zwar sehr hohe Gewinnvorträge, aber ganz wenig Kassenvermögen. Die können gar nicht mehr ausschütten, weil die das Geld nämlich irgendwie sinnbefreit investiert haben. Dementsprechend, das ist ja genau der Punkt, was im Endeffekt das befeuert, was du jetzt auch sagst. Wenn du das aber tust, dann musst du dir schon überlegen, wie holst du das Geld dann wieder in deine Sphäre zurück? Und dann ist natürlich so ein Stiftungsweg, ob jetzt Deutschland oder Liechtenstein oder über irgendeine andere Wege, da kann man bei jedem Einzelnen diskutieren, was ist der richtige Weg ist, ob alles in die Stiftung rein muss oder nur bestimmte Parts, ob du die Immobilien reinsetzt, ob du vielleicht die Schweiz noch mitnimmst oder die Dubai mitnimmst. Das muss man für jeden einfach individuell
beraten. Genau, es ist individuell am Ende des
Tages. Und dann reingucken. Aber es freut mich schon mal, dass wir da von der Struktur.
Ja, aber die Struktur ist ja klar, ganz klar. Ich habe jetzt noch ein Seminar jetzt gehabt über die Stiften, die Liechtensteinische Stiftung. Und wenn man sieht, es kommt immer mehr, da waren, glaube ich, 60 Kollegen. Also du musst dir vorstellen, wir haben so 80.000, 100.000 Steuerberater und immerhin 60 Steuerberater interessieren sich für so ein High-End-Seminar. Liechtensteinische Stiftung versus deutsche Stiftung. Da gibt's doch krasse Unterschiede. Muss man mal ganz, ganz klar sagen. Und wir bedienen halt beides. Ich gründe dir Firmen in Dubai, wenn du sie haben willst. Wir kümmern uns um Immobilien in Dubai. Wir kümmern uns genauso um liechtensteinische Stiftungen. Aber da wir internationales Steuerrecht haben, wir haben extra eine eigene Gesellschaft gegründet, kleine Eigenwerbung, jetzt BQ International Tax Experts, das wurde tatsächlich mit diesem Namen in Deutschland eingetragen, Steuerberatungsgesellschaft und da bedienen wir genau diese Menschen, du willst nach Miami, du willst in die Schweiz, du willst nach Malta, du willst nach Zypern, du willst dies, das, aber wir als international agierender Steuerberater haben alles im Blick, auch so Vorschriften, da gibt es auch wieder Videos in Social Media, wenn ich mir das jetzt wieder reinziehe, erweitert beschränkte Steuerpflichten US LLC. Die Kenner unter euch werden so Videos schon mal gesehen haben. Hör mal, das ist so komplex. Ja. Ich sag euch das mal. Das ist so komplex. Und da ist zum Beispiel der Passdeutsche gesetzlich definiert. Denn das spielt eine Rolle.
Du, ich muss gerade lachen, weil ich so, ich spiel da auf der gleichen Welle. Das ist so cool. Pass auf, aber jetzt trotzdem. Du sagst, verlass Deutschland oder wenn du Lust hast, helfe ich dir dabei, Deutschland zu verlassen. Jetzt hau ich mal einen raus. Wie soll denn ein produzierendes Gewerbe Deutschland verlassen? Gib mal den Menschen da draußen eine Antwort, weil das ist genau der Punkt. Die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe ein produzierendes Gewerbe hier in Deutschland. So, ja, ist doch kein Problem. Was sagst du?
Hau raus. Jörg, pass auf, ich weiß dieses Thema. Die Leute sind nicht in der Lage, dieses intellektuell mal anders zu denken. Du musst die Sache vielleicht mal anders denken. Was habe ich gerade gesagt? Wir verdienen unfassbar viel geiles Geld, weil Deutschland so scheiße und schlecht regiert wird. Und ich fühle mich aber schlecht dabei. Warum? Weil wenn es zu vielen Menschen schlecht geht, kann ich mit meinem schönen Auto, und das tue ich schon lange nicht mehr, nicht irgendwo stehen, weil ich Angst habe, irgendein Neider, dem es schlecht geht, der wird mein Auto zerstören. Also, was habe ich gesagt? In Deutschland kannst du immer noch unfassbar geiles Geld verdienen mit der richtigen Struktur. Und zum Beispiel, dein Beispiel, du hast eine GmbH. Mhm. Die GmbH ist in Deutschland. Du bist ja unbeschränkt steuerpflichtig. Du möchtest weg. Wenn du das machst, dann können wir die Wegzugsbesteuerung lösen für dich. Das können wir lösen, ja. Aber deine Firma bleibt natürlich hier. Wer hat denn gesagt, dass du die Firma mitnimmst? Und wer hat gesagt, dass du es nicht steueroptimiert machen kannst? Mhm. Das ist, glaube ich, der kleine Denkfehler. Denn die meisten Mandanten, die zu uns kommen, übrigens, die meisten Mandanten sind Migranten. Die haben alle Migrationshintergrund und hauen hier ab. Aber ist ein anderes Thema. Die sagen natürlich, ich brauche eine Struktur, wo ich dieses fucking Geld, was ich hier in Deutschland verdienen kann, und die Steuern natürlich, die zahlen hier weiter Steuern. Mhm. Das ist auch nicht das Problem. Möchte ich weiter verdienen, aber ich möchte meinen Exit planen. Das geht ja um Strategien, um Lebensmodelle, um gewisse Zeiträume, die du natürlich einplanst. Ja? Und das ist das Besondere, wie du das dann machst. Dann machst du aus einer GmbH und Co., also habe ich schon verraten, aus einer GmbH machst du eine GmbH und Co. KG. Du brauchst natürlich eine echte Betriebsstätte, echte Leute. Ist ja sowieso vorhanden. Die Firma ist hier, verdient Geld, ist alles. Du brauchst einen echten Geschäftsführer, der nicht du bist. Du hast nicht mal eine Bankvollmacht, rate ich immer. Du hast gar nichts mehr, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Alles bleibt erstmal, wie es ist. Aber du bist erstmal hier weg. Und was kannst du machen? Ja, wenn ich jetzt so erzähle, was man dann aus dieser Gesellschaft machen kann, um diese Steuerlast richtig zu reduzieren, dann kommen wir natürlich in Fahrwasser, wo wir in die Beratung wirklich rein müssen. Das ist sehr, sehr individuell. Aber es geht. Mhm. Es geht tatsächlich.
Das ist immer der Punkt, die Leute fragen mich, ist eine GmbH und Co. KG das Richtige? Sage ich nein, aber in manchen Bereichen halt schon. Und das ist der Punkt, es gibt halt nicht das 100%
Tipp,
Richtige.
Komm, Tipp für deine Community. Was die meisten nicht sagen, guck mal, egal, auch meine Kollegen, es gibt ja nur 3, 4 und wie gesagt, die Leute landen dann doch immer bei uns, ist leider so. Die machen dann aus der GmbH eine GmbH und Co. KG, du bist aber Kommanditist und in der Regel mehr wie 25%. Wer weiß es von euch, worauf ich hinaus will?
Jetzt bin ich gespannt, hau's in die Kommentare.
Schaut mal rein. Paragraph 2 ASDG, mehr sage ich dazu nicht. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht, da bist du wieder voll drin. Das musst du auch wieder lösen. Das heißt, du hast nicht irgendwie eine Lösung. Genau. Du schaffst dir immer weitere Probleme und deswegen brauchst du ja Experten, sagen wir mal. Ne? Ja. Ich darf mich Experte Kraftgesetzes nennen, sonst würde ich mich nicht Experte nennen. Aber ein Steuerberater ist leider Kraftgesetzesexperte.
Das ist das Problem an der Geschichte. Bei mir, ich muss es Kraft Social Media und YouTube machen. Ja? Ich habe keine andere Option. Ich bin Kraft des Gesetzes, das hilft bei mir halt nicht. Du verdammt nochmal nie studiert und musst trotzdem mit dem Steuerberater darüber diskutieren, was die richtigen Themen sind. Halleluja.
Sag's. Zwei Sätze noch dazu, du hast vollkommen recht. Weil ich habe gehört mit dem Jörg, ich sehe ihn ja heute das erste Mal, wir haben eine kleine Geschichte zusammen. Aber das ist wirklich so, studieren macht dich nicht reich und studieren macht dich nicht schlau und klug. Also ihr Klugscheißer da draußen, die studiert habt, ich will euch nicht angreifen, ich sage Satire, ja. Ihr seid nicht super schlau, weil ihr studiert habt. Ich habe mehrere Examina, okay, und ich bin dumm.
Wenn es von dir kommt, ist es okay, du hast studiert.
Ja.
Pass auf, du bist ein Autofan. Haben wir schon mitbekommen.
Ja, weil ich verdiene Geld damit.
Du verdienst Geld damit und du haust es auch raus. Ja. Aber jetzt bist du auch noch Steuerberater.
Ja.
Und ziemt sich das denn wirklich für so einen stockkonservativen Beruf wie ein Steuerberater, der so vom Finanzamt auch noch abgeprüft wird?
Ja.
Darf man als Steuerberater in Deutschland überhaupt so ein geiles Auto fahren und damit auch noch sagen, ich verdiene Geld damit und auch noch tatsächlich mit seinem Mandanten Geld verdienen? Ist das wirklich der richtige Weg für deutsche Steuerberater?
Ja, schau mal, diese ganze, man muss sich ja mal Folgendes vorstellen. Wer prüft dich beim Finanzamt? Ist das der erfolgreiche Milliardär? Nein. Ist das der erfolgreiche Unternehmer, der dich da prüft?
Ich habe noch keinen geprüft.
Also. Ist das vielleicht ein Mitarbeiter des Finanzamts, also quasi ein Arbeitnehmer? Ja. Das ist schon mal ein richtig großer Systemfehler in Deutschland, dass Arbeitnehmer sich anmaßen, die noch nie ein Unternehmen aufgebaut, geschweige denn irgendwas produziert haben, was Wertschöpfendes, Leute prüfen und denen erzählen müssen, was richtig läuft und was nicht. Heißt, im Gesetz, in Paragraph 4 Absatz 5 stehen so ganz viele Neiddebattenparagraphen drin. Ja. Das nennt sich dann Angemessenheit. Weil darauf willst du hinaus. Jetzt die Bild-Zeitung. Warum framet ihr das? Da lass ihn doch sein scheiß Aventador fahren, sein Lamborghini, als Kfz-Sachverständiger. Und das ist beim Bundesfinanzamt auch noch durchgegangen. Verdammt nochmal, warum seid ihr so neidisch? Kleine Geschichte. Wir sitzen in meiner Betriebsprüfung. Chef, sein Mitarbeiter und noch eine Mitarbeiterin. Und ich biete diesem Sachbearbeiter vom Finanzamt, Betriebsprüfer, ich biete dem an, wir zahlen dir 150.000 Euro brutto und den Porsche Panamera, den ich da habe, Turbo SE Hybrid, hat gekostet 280.000. War ziemlich teuer vor ein paar Jahren. Das ist dein Dienstwagen. Hast du Bock für mich zu arbeiten vor seinem Chef? Und er sagt zu mir, nein. Ich bin zufrieden mit meinen 4 Netto oder was er da hat. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt. Die Menschen sind ja gar nicht mehr bereit, diese Leistung, weil er sagt natürlich Work-Life-Balance, ich bin 3 Tage zu Hause, bla bla bla. Hör mal, so kriegst du doch Deutschland nicht nach vorne. Mhm. Das ist ja Verwaltung, das ist ja keine Wertschöpfung. Ja, das ist unser Geld, was er nimmt, um irgendwas noch mehr für den Staat zu machen, aber nicht für uns. Ne? Nein, ich glaube, ein Steuerberater ist für seine Mandanten da. Paragraph 57 Steuerberatungsgesetz, liest mal nach. Da steht, du bist unabhängig, du bist gewissenhaft, du bist nur dir selber verantwortlich. Du bist zwar auch Steuerrechtspflegeorgan, ja, bist du, aber du musst deinen Mandanten schützen. Und das nehme ich halt, ich bin halt auch Grieche, ja?
Ja.
Ich kämpfe mit dem Finanzamt, ich lege mich mit dem an. Das ist mir egal.
Kann ich absolut nachvollziehen und ich weiß auch, dass du es tust. Wir haben ja ein gemeinsames Mandat, so ist ja unsere Geschichte dann im Endeffekt auch entstanden. Aber weißt du, was ich meinem Steuerberater gefragt habe?
Ja.
Also nicht Steuerberater, sondern den Steuerprüfer in meiner Prüfung, der mir gesagt hat, man darf ein so teures Auto darf man nicht von der Steuer absetzen. Das war
welches?
Es ging um einen kleinen Franzosen.
Also, okay. Verstehe ich.
Man darf so ein teures Auto nicht von der Steuer absetzen. Ja. Und dann hatte ich noch ein anderes Fahrzeug drin, das war ein Ferrari, darf man auch nicht absetzen. Das ist zu teuer für die Absetzung. Da habe ich gesagt, pass auf, geht es jetzt um das Auto oder geht es um die Tatsache, dass man so ein teures Auto nicht absetzen darf? So ein teures Auto darf man nicht absetzen. Sag ich, okay, gut, kurze Frage. Unser Bundeskanzler fährt eine Limousine, eine gepanzerte Limousine.
Eine Million Euro.
Ja, genau. So, jetzt muss mir ganz kurz helfen, wenn der Ferrari die Hälfte kostet und das andere Ding ein bisschen teurer ist und man daraus einen Schnitt macht, ist es doch im Endeffekt dasselbe, wie wenn unser Bundeskanzler dieses Auto fährt. Sag ich, aber der Bundeskanzler braucht das Auto. Sag ich, Moment, ich habe eine andere Frage gestellt. Ich habe gesagt, darf man so ein teures Auto absetzen? Sie haben gesagt, nein, warum darf er es absetzen? Und damit war das Thema relativ schnell erledigt. Das ist also kein Spaß, das ist eine echte Geschichte gewesen. Weil das Problem ist nämlich nicht, dass du ein Auto absetzt, sondern das Problem ist, dass derjenige, der es dir erlaubt oder nicht erlaubt, eine Antwort auf deine Fragen finden muss. Und das ist das, was ich bei den deutschen Steuerberatern so ein bisschen kritisiere, dass die Kreativität manchmal fehlt, solche Themen anzugehen. Du gehst vor Gericht?
Nee, wir haben Strukturen. Wir haben tatsächlich auch Strukturen, wie du sowas lösen kannst. Zum Beispiel kannst du, je nachdem, was du machst, auch zum Beispiel einen Bugatti von der Steuer absetzen, ganz legal. Dafür brauchst du Strukturen.
Ein Gesellschafterbeschluss, einen guten Geschäftsführervertrag, dann ist es normalerweise relativ einfach.
Nein, das kriegst du so nicht hin. Weil das Problem ist, wir haben leider, guck mal, ich gehe mal weiter.
Aber können wir gleich diskutieren.
Ein Arbeitnehmer ist der dich prüft. Mhm. Der hat vom Unternehmer sein, Unternehmertum, Risiko, eigenes Kapital, null Ahnung. Sind wir uns da einig?
Null.
Und der Richter, was ist das denn für ein Typ? Ist das auch so ein erfolgreicher Unternehmer, Milliardär, der weiß, wie es geht, der hat schon mal alles hochgezogen?
Super Staatsexamen, aber
leider nicht. Zwei Arbeitnehmer. Ja, du hast zwei Schreibtischtöter, wie wir uns nennen. Schreibtischtöter, zwei Stück. Meine ich jetzt gar nicht böse oder so, aber es ist einfach eine Tatsache. So. Und dann gibt's den Gesetzgeber. Beim Gesetzgeber ist ja so, das machen ja auch wieder in der Regel Menschen, die noch nie so ein Risiko, so eine Schöpfungskraft hatten. Und dieses Gesetz schreibt wirklich rein, es muss angemessen sein. Und der Bundesfinanzhof, also diese drei in dieser Konstellation, die müssen ja was daraus machen. Der Richter kann dafür nichts, weil der Gesetzgeber macht das Gesetz. Der Finanzbeamte kann dafür nichts, weil er wird darauf dressiert, diese Neiddebatte mit dir zu führen. Mhm. Der sagt, guck mal ins Gesetz, da steht drin, ist nicht angemessen. Was ist jetzt angemessen? Ja. Jetzt liegt's am Richter.
Ja.
Und der Richter sagt ganz klar, auch wenn du 10 Millionen Umsatz machst, auch wenn du 1 Million Gewinn machst, ja, hast du ein Problem damit, einen Bugatti von 5 Millionen von der Steuer abzusetzen. So, das ist erstmal grundsätzlich die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Aber jedes Finanzamt ist anders drauf. Ich fahre ganz offiziell ein Ferrari 812 Superfast über meine Steuerberatungskanzlei. Mhm. Ganz offiziell. Ich fahre sogar ein GT3 über meine Steuerberatungskanzlei. Ganz offiziell. Mit Segen des Finanzamtes. Mhm. Warum? Das sind natürlich keine 5 Millionen Autos, ja.
Ein Witz. Ja, ich springe da mal drauf ein, weil da bin ich jetzt als Unternehmer einfach da daneben. Was ich gemerkt habe, ist, wenn man das Thema Angemessenheit in eine Relation setzt zur Angemessenheit. Also
genau.
Zum Beispiel jetzt
und Kundenakquise. Ganz wichtig geworden ist jetzt, brauchst du das Auto? Jetzt ist ja gerade der Bundesfinanzhof ganz aktuell mit diesem Aventador. Ja. Die haben ganz klar gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, wenn, und jetzt geht's los. Deswegen habe ich ja sehr viele Autos, auch den Urus haben wir jetzt auch im Privatvermögen gekauft. Warum wohl? Du brauchst auch so sehr hochwertige Fahrzeuge im Privatvermögen. Bedeutet natürlich in deinem
Verhältnis.
Fall, du brauchst einen privaten
Bugatti. Wir reden gerade über meinen Bugatti, weil der Bugatti ist, der ist nicht abgesetzt.
Ne? Was jetzt gehen würde? Privater Bugatti, geschäftlicher Bugatti. Und jetzt musst du nachweisen, dass du genau diesen Bugatti brauchst, um diese Kunden an... Bei uns ist es so, die Leute kommen dafür und wollen genau diese Auto strukturiert haben. Die kommen ja nur zu einem Experten, der selber das schon gemacht hat. Das heißt, das ist ganz klar indiziert, motiviert, dass ich das brauche, um die Leute anzuziehen. Wenn du das nachweisen genau. kannst, dann ist die Angemessenheit, die gibt's ja nicht ja. absolut. Die ist ja sehr relativ. Und wenn du natürlich nur 1 Million Umsatz machst, dann brauchen wir nicht über Bugatti reden. Ja. Das ist ja Bullshit. Aber wenn du vielleicht 10 Millionen machst oder etwas mehr machst, ein größerer Konzern bist und gerade nachweisen kannst, dass du genau dieses Fahrzeug brauchst, um dein Social Media zu befeuern, um diese Mandanten anzutriggern, die dann bei dir Millionenverträge abschließen, dann haben die ganz schlechte Karten mittlerweile.
Und wenn du es im Gesellschaftervertrag zum Beispiel entschieden hast, dass du in der Gesellschafterstruktur entschieden hast, du brauchst das, um entsprechend das zu tun, dann dein Zahlen nachlegen kann, der Geschäftszweck definiert ist und dann im Geschäftsführervertrag auch steht, du darfst das nicht privat fahren, das Fahrzeug, dann ist es eigentlich relativ schnell
erledigt. Und dann noch das Fahrtenbuch vielleicht abschließend. Mich fragen wirklich auch Steuerberater. Mhm. Auch Steuerberater fragen mich das. Warum empfiehlst du immer, weil ich habe wirklich tatsächlich handgeschriebene...
Machst du es echt?
Ich sag dir auch warum.
Crazy.
Okay. Warum? Ich habe diese blauen Bücher, ganz viele davon. Erstens sage ich immer, triggere ich auf Social Media, ist das nur, damit ich weiß, wo mein Auto steht. Dafür brauche ich es schon. Weil ich habe so viele Autos, ich muss wissen, wo die stehen. Die sind an verschiedenen Orten. Nein, deswegen mache ich es aber nicht. Der Grund ist... Ich mache ein Foto, wenn ich einsteige. Ich mache ein Foto, wenn ich aussteige. Um das zeitnah wirklich aufzuzeichnen, wo ich dann genau bin. Ganz, ganz wichtig. Ich habe also eine doppelte Dokumentation, die ich nicht mehr verändern kann. Ja, das ist da. Und handschriftlich ist deswegen so, weil du hast auch sehr oft Notizen zu schreiben. Was dann so noch gewesen ist, das kannst du sehr gut handschriftlich machen. Und wenn ich mal Geschäftstermine habe, wo ich 5 Kundentermine habe, dann nehme ich ein Privatauto, weil auch ich bin effizient und faul. Warum nehme ich das Privatauto? Für den Moment brauche ich nicht, das Fahrtenbuch zu führen. Also das heißt, ich lege mir Termine mit welchem Auto? Ich lege mir Termine mit welcher Firma? Sind ja auch in verschiedenen Firmen drin, wo ich die so brauche. Ganz, ganz wichtig. Und das Wichtigste ist, dieses elektronische Fahrtenbuch, ein Tipp. In den AGBs steht drin, auch vom Marktführer, ohne jetzt Werbung zu machen, da steht drin, bitte lasst euch das vom Finanzamt genehmigen. Warum? Weil nicht jedes Finanzamt akzeptiert dieses digitale Fahrtenbuch. Das muss man wissen. Deswegen verbindliche Anfrage beim Finanzamt stellen, dann kannst du es sehr gerne benutzen, aber nicht anders.
Wir diskutieren später nochmal zum Thema Fahrtenbuch und ich diskutiere mit ihm drüber bezüglich, braucht man es oder braucht man es nicht. Und wenn du überzeugt bist von dem, was ich dir sage, machst du später noch eine Story zu dem Thema.
Okay.
Dann könnt ihr mal gucken, ob die Story drin war, okay, nach dem Podcast.
Okay, okay.
Pass auf, kommen deshalb die Mandate zu dir, weil du so kreativ bist? Also haben die das Gefühl, aufgrund deines Statements, du bist ein kreativer Kopf? Also ist dafür auch Social Media dann da?
Ja. Nee, warum die Leute kommen, du musst ja eins verstehen. Ich habe auf TikTok tatsächlich 50 Millionen Views gehabt die letzten 2 Jahre mit diesem Content. 50 Millionen Views. Ich bin kein Influencer. Für mich ist ein Influencer derjenige, der monetarisiert. Ich monetarisiere gar nichts. Ich bekomme keinen Cent von YouTube, keinen Cent von TikTok, keinen Cent, keine Partnerschaft, kein gar nichts. Ich bin Steuerberater. Mir ist das nicht erlaubt. Das wäre ein Gewerbebetrieb. Dafür müsste ich eine Erlaubnis der Steuerberater. Beraterkammer, da ist meine Ehre mir zu groß, frage ich gar nicht an, ich verstehe es sowieso nicht. Also mache ich das schon mal gar nicht. Ja? Und dieses Social Media ist deswegen da, damit die Menschen ein authentisches Leben sehen. Das ist der Schlüssel. Mein Leben ist absolut authentisch. Jedes Video, was ich führe mit Neukunden oder Neumandanten, sagen Bostilianos, du bist genauso wie auf den Videos. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Authentizität. Ich fahre Ferraris, nicht einen, mehrere. Ich habe einen Urus, der ist echt. Sogar Ferrari hat ein Video über mich gemacht, über die Auslieferung des Purosangue. Die Leute nehmen das als, der ist ja real. Der hat auch keine Angst, das zu zeigen. Also hat der Eier und wird dem Finanzamt, guck mal, gerade ein Fall, richtig, richtig fieser Fall. Daraus machen wir auch jetzt ein Politikum. Da ist ein ausländischer Unternehmer, der macht 3-stellige Millionenumsätze als, ich sage jetzt keine Nationalität. So Leute buchen mich als Betriebsprüfungsbegleiter und kreativer Kopf und Argumente. Und die wollen von dem, der hat schon 15 Millionen Steuern gezahlt, die wollen jetzt nochmal 15 Millionen von dem haben. Und du musst wissen, es gibt in Deutschland, 12.000 Betriebsprüfer. Und jeder Betriebsprüfer sorgt für 1 Million Mehreinnahmen, macht genau 12 Milliarden Euro nur durch die Betriebsprüfer. Jetzt sagen die Sozialisten, boah, sind doch alles Steuerhinterzieher. Nein, es sind diese Diskussionen nachher mit dem Finanzamt, ist das angemessen oder nicht? Manchmal knickst du ein oder nicht. Der Lars Klingbeil will uns ja sogar die Selbstanzeige nicht mehr steuerfrei, Entschuldigung, nicht mehr straffrei geben. Der möchte direkt, dass du sofort...
Volle Lotte.
Volle Pulle. Und das ist nicht grau, das ist nicht schwarz, das ist nicht weiß, das ist so ein Geben und Nehmen, auch mit dem Finanzamt, ja. Du kannst nicht 100% sagen, so ist die Rechtslage. Nein, weil wir haben sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Was ist angemessen? Es ist schwebend. Jetzt ist zum Beispiel hast du das gehört mit dem Wohnmobil? Man hat ganz, ja, es gibt ein Urteil gerade über ein Wohnmobil. Du weißt ja die Corona-Zeit, ne?
Ja.
In der Corona-Zeit haben viele Leute, die nicht mehr weg konnten, sich Wohnmobile geholt.
Ja, kenne ich auch ein paar. Mhm.
Und die haben auch teilweise 300.000 plus gekostet. Mhm. Und jetzt hat der Bundesfinanzhof entschieden, das ist ein Wirtschaftsgut des täglichen Lebens. Da spielt der Preis keine Rolle. Du siehst, wir bekommen immer bessere Karten, um vom Preis wegzugehen. Mhm. Diese Angemessenheit, die wird jetzt immer mehr definiert, ob du das brauchst. Das ist ja auch im 4 Absatz 4, glaube ich, im Einkommensteuergesetz geregelt. Es muss betrieblich veranlasst sein, betrieblich, fertig. Ist das betrieblich oder nicht?
Naja, ja?
Und der Fiskus möchte seine Kohle haben und nicht so wie eine Billion Steuereinnahmen und eine Billion Sozialversicherungseinnahmen. Wusstet ihr das? Und der kommt nicht klar. Der macht jetzt 200 Milliarden neue Schulden bis 27. Die Zinsen steigen auf 100 Milliarden bei einem Bundeshaushalt von 500 Millionen. Viel zu viele Zahlen. Aber das ist das, warum die Kunden zu uns kommen. Weil ich kümmere mich um, ich bin ja auch Volkswirt, ja, ich bin ja nicht nur Diplomkaufmann, auch Volkswirt, Ökonom und kümmere mich um dieses ordnungspolitische, strategische, finanzielle und kann das, glaube ich, sehr gut einordnen, was auf uns zukommt. Türkei, ist Türkei das neue Steuerparadies? Die Leute kommen natürlich auf uns zu und fragen das an.
Na, wenn du zurückkommst, kriegst du aktuell viel Geld, ne, von Erdogan. Das ist schon interessant. Also 0% Steuern.
Wenn du also Wahnsinn, was der da, was crazy. Der da momentan
und
da
wird
macht.
Auch, ne? Das, also klar, ich meine, du kannst jetzt von seiner Politik halten, was du willst, aber ich habe vorgestern mit zwei Kollegen, die Familie ist seit langen Generationen hier, die haben die Option zurückzugehen, die zahlen keine Steuern, nichts. Also es ist schon, so holt man Menschen ins Land, die produktiv sein wollen. Ne? Das ist schon gut.
Und Dubai hat ja auch gerade reagiert.
Dubai reagiert
gerade sowas von krass. Also ich kann dir sagen, Burj Khalifa Miete, die ist natürlich zur Disposition von der Höhe nach, ist ja logisch. Das machen die von sich aus. Also du musst dir vorstellen, wir glauben in Deutschland natürlich abschließend, Demokratie ist das Nonplusultra. Ich als Grieche, und ich glaube, die Griechen, sagt man nach, haben die Demokratie erfunden. Mhm. Aber das war eine andere Art von Demokratie. Da hatte der Mensch wirklich mal was zu sagen. Der Populus, das Volk, der Pöbel, ja, die hatten wirklich was zu sagen. Aber das hat man jetzt so verkehrt mittlerweile, dass an der Demokratie, ja, da musst du ja im Zweifel die Fledermausbehörde anfragen, wenn du was ändern willst. Ich will damit sagen, das ist so bürokratisch geworden. Ja, ja. Du verlierst so viel Zeit. Der Scheik bei uns in Dubai, ja, die haben innerhalb der VAE oder gerade auch Dubai diese Überschwemmung 24, das war so krass.
Ja, die haben einen Tag später alles wieder gehabt. Das war unfassbar.
Ja, nicht nur das. Die haben
10 Millionen einfach mal ausgeschüttet, um die Wege wieder sauber zu machen.
Der Wahnsinn, was die gemacht haben. Die haben alle Leute entschädigt und nochmal 30 Milliarden plus Fonds aufgelegt, um Kanalisation zu bauen. Wie lange brauchst du in Deutschland dafür? Unendlich, da bin ich 30 Jahre tot.
Ja, ja.
Das ist ein Problem.
Sag mal, wenn man auf deinem Kanal schaut, sind ja auch ein paar Promis unterwegs.
Ja, das stimmt schon.
Welche Promis berätst du? Darfst du drüber reden?
Nein.
Einen hast du auf dem Kanal.
Aber ich kann dir sagen.
Oder anders gefragt, die Menschen, die auf deinem Kanal sind, sind deine Mandate oder sind es auch Menschen, die sich einfach mal so melden?
Nein. Pass auf, es ist sehr gefährlich mittlerweile, wenn du Prominente als Steuerberater betreust.
Weil?
Und es ist vielleicht kein Geheimnis, dass die Prominenten, gerade wenn die sogenannte Influencer sind, und ich habe ja mal was Krasses gesagt auf Social Media, die Influencer sind immer pleite, die klassischen Influencer. Den du da meinst, hat eine andere Geschichte.
Ja, ja.
Aber der klassische Influencer, der ist immer pleite, weil er mit Geld einfach nicht umgehen kann. Der kann seine Kamera gut bedienen, seine Community gut bedienen, aber mit Geld kann der nicht umgehen. Da ist zum Beispiel ein Fall, kommt auch bei mir in die TV-Sendung, ja. Das Problem ist jetzt, wenn ich diese Person öffentlich machen würde, ich bin der Steuerberater, ich brauche keine Reichweite, ich brauche nichts, die Mandanten kommen sowieso jeden Tag, ich brauche niemanden. Und wenn der mich dann disst, dann habe ich doch nur Stress.
Naja.
Und dann würden die irgendwas behaupten, weil die es intellektuell gar nicht schaffen, überhaupt so richtig zu kommunizieren. Und das brauchen wir nicht. Nein, alle Leute, die du da siehst, und es gibt noch viel krassere Leute, da kommt bald ein richtig krasser Mensch. Es ist ein Weltstar. Also ich habe auch mit Weltstars zu tun. Nicht nur mit Leuten, die man in Europa kennt. In der ganzen Welt. So Leute rufen mich an. Mittlerweile. Weil die einfach diese Authentizität sehen.
Ist das, was vielleicht auch die Kammer komisch findet mit dem Thema Social? Weil ihr dürft ja eigentlich keine Werbung machen. Also
das Problem, das stimmt auch wieder nicht. Das stimmt auch wieder
nicht. Klären die Leute mal auf. Also das heißt immer so, Steuerberater darf keine Werbung machen und so weiter. Jetzt machst du Social Media. Das ist ja die
Werbung. Ich mache keine Werbung. Ich bezahle keinen. Man muss ja vorstellen, früher, man muss ja mal sehen von früher. Die Werbung, die du früher gemacht hast. Was hast du früher gemacht als Steuerberater? Hier, dein Zettel, Zeitungsanzeige, 5.000 Mark, Werbung rausgehauen, hast Geld dafür bezahlt. Was mache ich? Was habe ich gerade gesagt? Ich habe ja meine Persönlichkeitsrechte. Ich rede über mich und ich bekomme von niemand Geld. Und ob ich dafür Werbung mache, habe ich gerade erklärt, ich monetarisiere ja gar nichts. Das ist ja streng genommen überhaupt keine Werbung. Das ist ja nur, ich darf ja meine Persönlichkeitsrechte. Dein Leben zeigen. Ja, ich darf ja mein Leben zeigen, wer ich bin. Das ist quasi mein Lebenslauf, den ich euch jeden Tag zeige. Es hat mit Werbung ja null zu tun, weil ich sage ja nicht, pass auf, der Steuerberater ist schlecht, der kann nichts, der ist nicht gut und ich bin der Beste. So ein Bullshit. Jeder Steuerberater ist der Beste, das sage ich immer. Ich versuche da immer sehr fair zu bleiben, aber nicht jeder Steuerberater passt zu dir. Das ist wie eine Frau. Mit einer Frau, ja, jetzt komm, jetzt haben wir mal einen raus für die Linken wieder. Eine Frau, ja, die hat Sachen, die jeder Mann wahrscheinlich gut finden kann.
Wahrscheinlich.
So. Und streng genommen ist jede Frau doch irgendwo, könnte man sagen, biologisch gleich. Irgendwo. Auf den Punkt jetzt
gebracht. Spätestens jetzt kommen die Linken.
Ja, spätestens jetzt. Aber was ich damit sagen will ist, nein, genau ist beim Steuerberater auch, aber du findest die Frau, nee, ist zwar auch alles da, gibt mir Befriedigung, dies, das, aber dann nicht doch das Glück, die Liebe, was du noch so. So, und das ist beim Steuerberater auch. Du musst den richtigen finden, ganz einfach.
Wenn du deine Mandanten so anschaust, ne, und zu dir kommen.
Ja.
Gibt es so einen Steuertrick, den eigentlich jeder wissen müsste, aber keiner anwendet, den du den sofort auf den Tisch legst und sagst, Mensch, schau mal her, jetzt bist du zu mir gekommen, ich hau nicht bloß auf TikTok was raus, sondern ich habe auch wirklich Ahnung, das ist ein Steuertrick, den gebe ich dir jetzt mal mit. Kannst du da eins rauspfeifen für die Menschen da draußen?
Ja, das Erste, was ich immer mache, ist, ich gucke mir seine Steuerstruktur an, weil das ist der leichteste Hebel. Es gibt wirklich Mandanten, die machen 100 Millionen Umsatz im Einzelunternehmertum. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ja. Und dann natürlich das Risiko, gar nicht die Steuer. Du hast ja persönliche Haftung. Wenn du 100 Millionen drehst, hast du persönliche Haftung gegenüber jedem.
Das ist,
also die Steuerstruktur ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr großer Hebel. Mhm. Und ich gucke mir natürlich mal seine Autos an, wie er das so macht. Mhm. Weil es ist ja so, noch was für die Linken. Das Dienstwagenprivileg, das ist der größte Bullshit, das größte Narrativ, was er immer verbreitet. Das ist für euch mehr Geld. Deswegen, wenn ihr das Dienstwagenprivileg abschafft, und damit diese 1%-Regel abschafft, weil ihr kriegt das meiste Geld, weil der Mandant zu dumm, Entschuldigung, ich halt sage, oder zu faul ist, ein Fahrtenbuch zu führen.
Wir diskutieren später noch über das Fahrtenbuch. Ihr denkt dran.
Okay.
Dann anderes Thema. Steuerwahnsinn in Deutschland. Gibt's eine Situation, die dich richtig ärgert? Ich hab so eine ganz spezielle Situation, die ärgert mich tierisch, was es nur in Deutschland gibt. Wo du sagst, Mensch, also wenn ich die sehe, ne, dann geht mir das Messer in der Hose auf, aber ich sehe die sehr häufig. Also eine Situation, wo du sagst, Deutschland hat hier eine Steuersituation geschaffen, die wirklich widerlich ist, aber jeder sie nutzt oder jeder drauf reinfällt. Fällt dir da was explizit ein?
Eine Steuersituation. Meinst du jetzt die Belastung, die vielen Steuerarten, alles was da
alles, was dir, das Schlimmste, was dir so einfällt in Deutschland?
Ja, immer die, also jetzt gerade aktuell, Lars Klingbeil sagt, er findet es steuergerecht, wenn er die Reichen noch mehr bluten lässt, weil die bluten ja nicht genug. Das haut er einfach mal so raus. Hört mal, ganz wenige Menschen in Deutschland sind positiv verantwortlich, dass 50% der Steuern überhaupt in deinen Sockel reinkommen. Ganz, ganz wenige. Und diese wenigen, die bringen wir, wenn die zu uns kommen, ganz schnell hier weg. Das ist gar kein Problem, aber das wollen wir doch gar nicht. Wir lieben Deutschland, wir möchten Deutschland wieder attraktiv machen. Und was mich natürlich stört ist, schau mal, ich war jetzt auf irgendeiner Baustelle, da war ein Mitarbeiter, der hat Zigarette geraucht. In der Zigarette, Tabaksteuer, Zigaretten, weiß ich, sind 70% Steuern drin. 70%. Dieser Mensch, der hat doch eh schon ein Scheißleben. Der muss im Winter auf dem Bau. Der muss buckeln. Der macht sich kaputt. Der hat einen Mindestlohn. Mindestlohn ist ja ungefähr bei 2.400 Euro und vielleicht ein bisschen mehr, ja. Aber der hat doch kein Geld. Und jetzt wollen sie die Tabaksteuer nochmal um 20% für die... Hör mal, der hat doch nur seinen Kaffee und seine Zigarette. Und das ärgert mich. Dann Zuckersteuer. Ich bin zu fett, ja. Mir könnte das sagen, ich halt's aus. Aber den anderen zu sagen... muss da rausschneiden. Zuckersteuer. Also ich finde immer total schlimm, dass man immer nur darüber nachdenkt. Mehr Steuern, mehr Belastungen, mehr Steuern, mehr Belastungen, mehr Steuern, mehr Belastungen. Was ist denn mit Sparen? Was ist denn mal mit Sparen? Das bringt mich komplett auf die Palme.
Ja. Ich sag dir eins, was mich tierisch ankotzt, Betriebsausspaltungen.
Ach so, dass es das gibt, das also, Konstrukt meinst
du? Ja, genau. Ja, okay. Weil das gibt ja in ganz Europa gibt's so einen Bullshit, ne? Das gibt's nur bei uns. Nein. Betriebsausspaltung, Freunde, auf geht's Sonne. Du hast eine Firma, die gehört dir, okay? Hast keine Holding dazwischen, nichts gehört
dir. Auch die Wegzugsbesteuerung gibt's außer in Österreich und uns auch nirgendwo. Auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht
gibt's in Deutschland. Abschaffsteuer in Österreich?
Gibt's auch nicht.
Gibt's auch nicht.
Beckenbauer war ja da, deswegen.
Also.
Übrigens. So.
Und dann gehört dir das Gebäude, das du brauchst, um dieses Unternehmen zu führen, das gehört dir auch privat. Das sagt der Staat, du, pass auf, das gehört dir zwar privat, aber das ist eigentlich Betriebsvermögen. Ja. Das gibt's nur in Deutschland und dann versuch mal so ein Konstrukt an deine nächste Generation zu übergeben. Da drehst du am Rad und das ist ein, also das finde ich so das Schlimmste, weil es gibt sonst, ich kenne kein Land, wo eine Betriebsausspaltung existent ist. Also ich versuche das mal einem Ausländer zu erklären.
Deswegen ganz, ganz wichtig, warum auch so eine Holdingstruktur, auch wenn du klein anfängst, nur eine GmbH drüber setzt oder eine UG, geht ja genauso. Dass du immer trennst, diese Stränge. Dein produktives Unternehmen ist hier, GmbH, und alles, was mit Immobilien zu tun hat, was du nutzt, ist hier. Denn wenn du tatsächlich, ist immer noch derselbe Rechtskreis, das gehört wirtschaftlich einer Person, die natürlichen Person ganz oben, wie in deinem Fall, ja, und da gibt's keine Betriebsausspaltung, weil das Ding einer GmbH gehört, die das dann vermietet an eine andere GmbH. Das ist so ein Bullshit in Deutschland.
Und jetzt gebe ich euch lieben Steuerberater, die anders ticken als er, noch was. Pass auf, wenn du deinen Mandanten wirklich erklärst, das Gebäude privat zu halten, dann überleg doch mal kurz, was du machst. Die GmbH hat einen Steuersatz von 30%. Einverstanden? Wenn dein Mandat das Objekt privat hält, du die Betriebsausspaltung jetzt mal komplett vergessen hast, aber selbst vor der Steuer, wer ist doch, pass mal auf, der zahlt auf die Miete 42%, weil sein Gehalt wahrscheinlich schon die 42%-Grenze erwischt hat. Das heißt, du senkst den Steuersatz von 30% und produzierst 42% Steuern. Helf mir kurz, was genau in der zweiten Klasse hast du nicht verstanden? 30% ist immer noch weniger als 42 und du drehst das Thema um. Was für ein Bullshit.
Gibt's und in Deutschland es ist noch geiler. Ich bin ja Steuerberater. Pass auf, noch geiler. Noch geiler ist, wenn du das in dieser GmbH hast, demnächst 10% Steuern. Betriebsausgabe.
Noch 15, dann 10.
Genau. Dann Betriebsausgabe bleibt bei 30. Guck mal, Betriebsausgabe 30, da ist schon mal ein Effekt, den du nochmal mitnimmst. Und das Wichtigste ist, die wollen ja jetzt diese sogenannte Reichensteuer, ich sag dir mal gleich, was sie unter Reich verstehen, auf 49% erhöhen. 10%, 49%.
Das ist unfassbar.
Deswegen kommen Leute zu uns. Erstmal, wir sind authentisch, du hast gefragt. Ich bin Praktiker, das ist auch ganz wichtig. Guck mal, ich habe ja immer gesagt, ich fahre kein Bugatti, weil ich arm bin. Ich müsste dafür alle meine Autos verkaufen, um ein Bugatti zu fahren. Natürlich könnte ich mir die Leasingrate schon leisten davon, das schon. Aber ich kaufe die Autos, ich lease ja nichts so. Also bin ich ehrlich zu mir und das schätzen die Mandanten. Ich bin auch ehrlich immer zu dir und sag dir, wie es ist. Und das schätzen die Mandanten voll in die Fresse, aber positiv.
Wir haben ein zweites Thema, wo wir reden müssen, warum keine Autos kaufen, aber das machen wir später. Wenn wir dann später mal Fußball sitzen, wir gehen nämlich später noch zum Fußball miteinander. Pass auf, letzter Punkt. Gibt es eine Chance für Deutschland?
Ja, 100%. Es gibt eine Chance. Schau euch mal die Sendung Ben Unscripted an. Björn Höcke, ich bin nicht in der AfD Mitglied oder so, bin ich nicht. Auch wenn die AfD für sich nicht die Lösung ist, sage ich auch mal krass in meiner Community. Du brauchst immer mehrere Köpfe. Du musst auch in jeder Partei sogenannte, wenn es die gibt, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber sagen wir mal sehr extreme Positionen rausnehmen. Warum? Du musst ja genauso den Griechen mitnehmen, den Türken. Ich habe ein behindertes Kind, habe ich noch nicht erzählt. Isabelle ist 31 Jahre. Die ist geistig, körperlich behindert von Anfang an. Du musst auch die Behinderten mitnehmen. Das heißt, wenn du Politik machen möchtest für die Menschen, guck mal, falsche Partei, Herr Schröder, habe ich mal gewählt. Helmut Schmidt habe ich gefeiert, falsche Partei. Aber das spielt keine Rolle. Es sind nachher die Menschen, die dieses Land nach vorne bringen können. Und wir brauchen eine neue Führungsfigur mit Charisma, Empathie und vor allen Dingen Bildung. Wir müssen die Bildung mehr in die Politik reinbringen.
So, dann seht ihr auch, was in der Steuer vielleicht schiefläuft. Nicht alle haben so den Stecken aus dem Arsch gezogen wie er. Ja, er sagt, ich mache mein Part, ich hau auch raus, was ich denke. Liebe Steuerberater, nehmt euch ein Beispiel. So, Janus, hat Spaß gemacht.
Danke dir, Jörg, bei dir auch. Du bist auch ein geiler Typ.
Das geht natürlich runter wie Öl. Und Freunde, wenn ihr guten Content sehen wollt, genau zu dem Thema, logischerweise meinen Kanal, aber noch viel wichtiger zum Steuerpart. Der Steuerpate ist da, glaube ich.
Genau, vielleicht noch einen ganz kleinen Schluss, das TV-Format.
Absolut, bitte, ja.
TV-Format.
Absolut.
Also, die Firma Endemol, das ist ja, glaube ich, einer der größeren Produzenten in Europa. Die machen so Sachen wie Big Brother und Co., aber ich habe darauf bestanden, wir gehen nicht auf so einen Sender drauf zu wie RTL, wo ich mal war, oder Sat1, wo ich auch war. Nicht Sat1, ProSieben oder so, sondern wir nehmen etwas, zum Beispiel einen Sender wie D-Max oder so. Etwas, sagen wir mal, männliches, männlich, weil ich lebe das Leben Mann und Frau. Ich lebe das Leben Mann und Frau und ich respektiere jeden und akzeptiere, der eine andere Meinung hat. Aber bitte mach du dein Leben, lass mich in Ruhe. Das ist mein Ansatz. Und mit diesem TV-Format wollen wir finanzielle Bildung mehr nach Deutschland bringen, den Leuten auch mal zeigen, was sind denn Stiftungen, warum macht man die, was sind denn Steuerkonstrukte, welche Probleme haben denn Unternehmer und so weiter, warum gehen Leute hier weg. Wir zeigen auch mal den Reichtum, mal den Deutschlandmensch, obwohl unser Urus, ehrlich, der Urus, Katharina, so war's, die haben den gefeiert. Naja. Die zeigen uns Daumen hoch. Also es gibt schon noch die guten Leute, die einen was gönnen können, ja. Und dieses ganze Ding wird kommen, sobald Dubai wieder läuft, denn daran hapert's, wir können nicht hinfliegen zum Filmen.
Also drück dir Daumen, dass es bald weitergeht, weil ich freue mich auf das Format. Mal gucken, was da vielleicht mit uns noch passiert, mal schauen. Und du kannst hier mal in die Kommentare schmeißen, ob du so ein Format gebrauchen kannst und wen du in diesem Format sehen wollen würdest. Schreib's doch mal unten rein, weil das interessiert mich natürlich auch brennend, was da so für Tipps kommen.
Gerne Unternehmerbewerbungen, die auswandern, die hier bleiben. Das macht Sinn. Erfolgreiche Menschen, weil das Format geht auch darum, du bist reich, wir machen dich reicher mit Bildung und unserem Netzwerk.
Ein geiles Schlusswort. Liebe Grüße aus München, euer Jörg und
vielen Dank, euer Stylianos. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Wenn du an einer Zusammenarbeit mit Jörg interessiert bist, dann informiere dich unter www.jörgkinzel.de oder lasse dich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Valonik AG verbinden. Das Kontaktformular und die Links zu den Homepages findest du in den Shownotes. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.